SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Warum? Fragte ich. Warum, Mami, warum? Fragst du nur so, sagte meine Mutter und hielt ihr Buch aufgeschlagen. Oder meinst du es ernst? Du weißt doch, eine Antwort kann lang werden. Und vielleicht langweile ich dich, ich möchte aber niemanden langweilen. Es heißt, wir erfinden unsere Erinnerungen immer wieder neu und oft bauen wir sie um. Haben wir dies damals wirklich gehört? Erinnern wir uns daran, dass wir jenes gesagt haben? Oder erinnern wir uns daran, dass uns jemand erzählt hat, wir hätten es gesagt? Geschah alles dies zur gleichen Zeit oder ist diese Szene mit ihren klaren Umrissen, dieser Bernstein-Augenblick eine Collage, ein Palimpsest, eine stereografische Aufnahme, in die viele andere Augenblicke eingegangen sind? Ich sehe die Linde. Ich sehe meine Mutter in ihrem langen Kleid am Teetisch, neben ihr der Sonnenschirm. Oder ist das die Dame mit dem bändergeschmückten Hut zwischen den Sträuchern auf dem Bild im ersten Stock? Ich sehe das Grammophon mit dem Schalltrichter. Es steht bereit, auf Befehl seiner Herrin die Stimme zu erheben und Vesti la Giubba zu intonieren. Ich sehe den hufeisenförmig angelegten Park jenseits des Rasens, höre den Klang ihrer Stimme, spüre in mir die Stimmung des Nachmittags, der immer lang, immer heiß war. Rieche den Flieder. »Warum? Alles?« fragte ich. »Jetzt hast du mich unterbrochen. Noch bevor ich angefangen habe, und ich wollte doch antworten. Was willst du denn hören? Etwas über die Methode des Aristoteles? Über das kopernikanische System? Nichts über die Erschaffung der Welt, das ist klar. Ich weiß schon, über Theologie redest du nur mit den Einheimischen. Wissensdurst ist etwas sehr Gutes, er vergeht so bald. Aber du musst dir genauer überlegen, was du wissen willst, Spätzchen. Nichts ist fataler als weite Felder. Verstehst du, da willst du mit jemandem über den Fruchtwechsel sprechen, und er sagt dir, Atlantis ist aber viel aufregender. Dabei stimmt das gar nicht. Ich wünsche mir, dass dein Verstand, falls du je einen haben solltest, nüchtern ist und wählerisch. Ja, Mami. Hast du diesen Wunsch schon selbst gehabt? Gibt es Gründe, die dich hoffen lassen, dass er in Erfüllung geht? Oder bist du bloß einverstanden? Einverstanden. Ich glaube, ich langweile dich schon. Geh spielen. Ich wollte nicht spielen. Ich hatte den ganzen Nachmittag gespielt, den Tennisball gegen die Wand der Remise geschlagen. Ich möchte bei dir bleiben. Wie die jungen Männer früher. Aber schmeichelhaft ist es nur, wenn man sich selbst Mühe gibt und nett zu jemandem sein will. Mädchen können natürlich nie sicher sein, dass sie willkommen sind. Jedenfalls bekam man das immer zu hören. Also schlag es dir lieber aus dem Kopf. Mache ich dir Angst?
Manchmal.
Jetzt nicht?
Nein.
Erklär mir das. Ich mag es, wenn du so redest. Nicht zu mir. Meine Mutter sah mich plötzlich aufmerksam an. »Hm«, sagte sie. »Ich höre dir gern zu«, sagte ich. »Das hat dein Papa auch immer gesagt. Verstehst du denn, was ich sage?«
»Ich mag die Wörter.«
»Sowas nennt man einen Zirkelschluss, Spätzchen. Petitio principi. Reden besteht aus Wörtern. La poésie s'écrit avec des mots.« Ich jauchzte. »Da lachst du. Vielleicht kommt man ja auch mit Lachen zu einer Bildung.«
»Nicht, weil es komisch ist, weil es so schön klingt.«
Meine Mutter sah mich freundlich an. »Sind das Erdbeeren?« sagte ich. »Das solltest du aber nicht mehr machen, auch in deinem Alter«, sagte meine Mutter. »Wie alt bist du?«
»Nein, sag es nicht, ich will von Alter nichts hören.«
»Verstehst du, warum?«
»Weil wir wissen, dass es Erdbeeren sind.«
»Wie fändest du es, wenn du Freunde zum Tee eingeladen hast und sie würden so reden? Ist das ein Butterbrot? Ist das ein Becher? Ist das ein Stuhl?« Ich überlegte. »Ich glaube, es würde mir gefallen. Nanny sagt so etwas. Papa auch.«
»Wirklich?« Keine Fragen. Papa sagt, diese Frucht ist gar nicht so übel. Dieser Stuhl ist gar nicht so unbequem.
Sprich weiter, sagte meine Mutter.
Aber ich war schon woanders. Nanny sagt, im Park macht man Bekanntschaften, wenn man zu den Leuten guten Tag sagt.
Im Park? Fragte meine Mutter alarmiert.
Nicht in unserem, in dem von Nannys voriger Stelle. Da sind ganz viele Kinder und andere Nannys. Weißt du das?
Oh ja, und ganz viele Erwachsene.
Nannys sind doch auch Erwachsene. Ich fände es gut, wenn Kinder zum Tee zu mir kämen und solche Sachen sagten. Da würde ich sie kennenlernen. Es wäre Unterhaltung.
Wenn du eine Gastgeberin von dieser Sorte werden willst, dann ohne mich. Hoffentlich finde ich immer eine Ausrede, damit ich nicht zum Essen zu dir kommen muss.
Na, bis dahin bin ich wahrscheinlich sowieso längst tot. Oder lebe im Orient.
Doch nicht tot, sagte ich.
Was für eine konventionelle Reaktion, Liebling. Das kommt daher, dass man immer an seinen eigenen Tod denkt. Deshalb trauen sich die Leute so selten, ihn sich gegenseitig zu wünschen. Ich bin sicher, selbst hier wünscht mir niemand wirklich den Tod.
Nein, sagte ich.
Wie bitte? Sagte meine Mutter. Höre ich da ein leichtes Zögern? Erzähl mal.
Ich schwieg, und sie sah mich gespannt an.
Erschrocken begriff ich, dass sie, genau wie ich, das Gefühl hatte, auf dünnem Eis zu stehen. Ich tat unbekümmert, aber meine Hand machte alles noch schlimmer. Sie fuhr mir an die Stirn und befühlte die Narbe über meiner Augenbraue. Auch heute tue ich das manchmal, obwohl die Narbe als Narbe kaum noch erkennbar ist und niemand mehr die Bedeutung dieser Geste versteht. Ich sah, dass meine Mutter es sah und wurde rot.
Ich bin mir sicher, sie hat ihr Leben lang keinen einzigen Augenblick Verlegenheit verspürt. Was sie damals bewegte, muss Bestürzung gewesen sein, Besorgnis. Sie räumte vor sich auf dem Tisch eine Stelle frei und sah mich an.
»Hör zu, Liebling«, sagte sie, »du weißt doch, was das war. Es war Mutwille. Niemand wollte deinen Tod. Niemand wollte uns umbringen. Einige Leute glaubten, sie müssten wütend auf uns sein und verloren die Geduld. Vielleicht hatten sie recht, vielleicht haben sie alles ein bisschen durcheinander gebracht. Wir lassen das mal dahingestellt.« Eines Tages wirst du alles erfahren, und dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Aber es ist erschreckend, wenn Leute wütend werden, egal ob man sie kennt oder nicht.
Diese Leute haben gar nicht an dich gedacht.
Du warst auch schon mal mutwillig. Du hast ein Huhn gejagt.
Nie, sagte ich, mit einem Stein nach einem Vogel werfen.
Sehr erfreulich, sagte meine Mutter mit jener plötzlichen Erbitterung in der Stimme, die ich so fürchtete. Es war die Stimme, die mir manchmal im Haus begegnete.
Sehr löblich, aber darum ging es nicht. Ich habe das Huhn, den Vogel, nur erwähnt, um dir das Wesen des Zorns begreiflich zu machen und was man im Zorn alles tun kann. Aber du, wie ein Papagei, lenkst du ab und klammerst dich an das Besondere.
Ich habe nie einen Vogel gejagt.
Sie richtete sich auf, und es war, als spräche sie zu den Bäumen.
»Mit nichts kann man sich so gut an der Wirklichkeit vorbeimogeln wie mit diesem Trick. Man versteift sich auf die kleine, wahre, belanglose, buchstäbliche Einzelheit und verpasst alles andere. Du kannst lügen, wenn es sein muss. Lüge. Solange du nicht vergisst, dass du lügst. Das ist ehrlicher und weniger dumm als dieser pedantische Schwindel mit dem Allgemeinen und dem Besonderen.
Nun fiel sie erst richtig über mich her, und wir wollen diese alberne Geschichte doch um Himmels Willen nicht schlimmer machen, als sie war. Das war nicht die Flucht nach Varennes. Mein Großvater, also dein Urgroßvater, hatte es mit den Maschinenstürmern zu tun. Falls du mal was Richtiges lernst, wirst du hören, was das heißt.«
Dann besann sie sich plötzlich eines anderen und sagte, »Ach, mein armer kleiner Papagei, mein Hühnchen, mein Vögelchen, du musst noch so viel lernen. Und jetzt habe ich dir wirklich Angst gemacht.«
Ich war ihr dankbar dafür und bin es noch immer, wie überlegt sie das Gespräch mit mir angefangen hatte. Aber ihre Worte trafen nicht das, was wirklich verstörend war.
Ich hätte sie gern beruhigt, hätte ihr gern gesagt, dass sie etwas falsch verstanden hatte, dass das, was sie um meinetwillen beunruhigte, mich überhaupt nicht beunruhigte. Ich wusste, dass nicht viel passiert war. Ein Ausflug. Der Stein, der die Scheibe der geschlossenen Kutsche durchschlagen hatte, belanglos im Vergleich zu dem, womit es Indianer jeden Tag zu tun hatten. Und ich hatte überhaupt keine Angst gehabt. Aufgeregt war ich gewesen, fasziniert von dem vielen Blut, das ich vergießen konnte. Wie viele Stiche, Nanny? Ich dachte nie daran. Oder jedenfalls nicht so, wie es meine Mutter anscheinend tat. Aber ihr das zu sagen, das nötige Verständnis, die Methode, die Freiheit, ihr so etwas zu sagen, das alles überstieg meine Kräfte, als ginge es um unerreichbare Zauberkünste. Ihr zu sagen, dass es nicht das war, sondern was? Etwas an den wohlgesetzten Wörtern, an den Gesprächen, die plötzlich verstummten, an den Blicken des Personals? Papa, Nannys übertriebene Munterkeit, ihre abweisende, misstrauische Art, ihr Mitleid, die fast außersinnliche Wahrnehmung einer Verstörung bei den Erwachsenen, diese ganze wolkige, nicht mitteilbare Ahnung davon, dass etwas nicht stimmte. »Spätzchen«, sagte meine Mutter, »komm, setz dich zu mir. Wir wollen über etwas anderes sprechen. Du wolltest mich doch etwas fragen. Was war es? Du wolltest mich nach allem fragen.« Bei ihr konnte man nie wissen, sagten die Dienstmädchen. Wochenlang merkt sie sich nichts und dann heißt es plötzlich, »Lina, das ist jetzt schon das fünfte Teil aus diesem Service, das du in diesem Monat fallen lässt. Willst du das Dutzend noch voll machen?« »Was ist dieses alles, Spätzchen? Was wolltest du wissen?« »Alles. Der Garten, die Ställe, das Haus, die Dienstboten, die Tiere, die ich kannte, meine Eltern, das andere Haus, meine Spiele, das Pony und Fanny. Wenn Nanny sehr böse war, sagte sie, wenn ich reden könnte. Aber meistens sagte sie zu mir, ich hätte es gut und sollte froh sein. Und aus den Büchern, die sie mir vorlas, wusste ich, dass es stimmte. Meine Besitztümer und die Welt, in der ich lebte, waren so, wie sie sein sollten. Mein Alltag entsprach unverkennbar dem meiner Altersgenossen in der Literatur. Meine Familie war vollzählig, wie es sich gehörte. Es gab jedoch gewisse Abweichungen. Zum Beispiel der Umstand, auf dem Nanny ewig herumritt, dass wir in Deutschland lebten. Meine Mutter, das spürte ich, entsprach dem Bild einer literarischen Mami nicht ganz. Jugendlichkeit und Schönheit verstanden sich von selbst. Und sie war oft weg. Papa passte überhaupt nicht ins Bild. Dieser große, traurige, immer perfekt gekleidete Herr, der nie streng und nie lustig war, sondern immer ernst und höflich das Wort an einen richtete und mir auf seiner ausgestreckten Hand bisweilen ein Bonbon anbot. Er gehörte für mich in eine ganz andere Geschichte. Er war der verwunschene Prinz, den der Zauberer in einen Hasen oder einen Storch verwandelt hatte. Nur war die Verwandlung so vor sich gegangen, dass niemand erkennen konnte, dass er jetzt ein Storch war. Und deshalb würde ihn auch die Person nicht finden können, die ausziehen sollte, um ihn zu erlösen. Aber vielleicht waren Eltern kein ernsthaftes Problem. Henrietta dagegen war eines. Sie war zu alt. Es war schon schlimm genug, keinen Bruder zu haben, der zur Schule ging, aber eine praktisch erwachsene Schwester und nur diese eine, das war schlimmer als ein richtiger Erwachsener. Sie spielte mit mir wie mit einer Puppe und wollte mich zurechtmachen. »Mademoiselle, regardez comme le bleu va bien à ses yeux. Je voudrais tant la coiffer. Avec des boucles, elle sera ravissante. Tiens, je vais te faire un collier.« Und wenn ich knurrte und ihr die Zähne zeigte, sagte sie, »Tu ne devrais pas faire des grimaces. Cela abîme les traits.« Es war Zeitverschwendung. Aber am allerschlimmsten war Fanny. So ein Miststück wie sie ist bestimmt noch keinem Kind in irgendeinem Buch zugemutet worden. Dabei war das Drama um mein Reittier eigentlich völlig überflüssig. Das Pony war ein Engel, aber es war groß und stark, und wie unsere Pferde durfte es damals unser Grundstück nicht verlassen. Das gehörte zu den Dingen, nach denen man nicht fragte. Es gab eine Koppel, und man konnte im Park reiten, der allerdings furchtbar verwildert war, oder über den Rasen traben. Aber die Pferde waren mit Hafer vollgestopft und sie waren schlau. Eines hatte sogar meine Mutter abgeworfen. Und ohne böse Absicht versuchte auch das Pony oft auszubrechen. Papa war darüber sehr besorgt und deshalb durfte ich nur selten reiten. Um mich zu trösten, kaufte er Fanny. Fanny galt als ungefährlich, brav und klein. Papa liebte Fanny und vertraute ihr, und Fanny verehrte ihn über alles. Sie fraß ihm aus der Jackentasche, nahm eine brennende Zigarre aus seiner Hand ins Maul und stieß ein paar Rauchwolken aus. Am liebsten hatte sie es, wenn er festlich gekleidet war, und er tippte immer an seinen Hut, um sie zu begrüßen. Aber mehr als alles andere liebte sie seinen Zylinder, und manchmal setzte er ihn auf, um ihr eine Freude zu machen. Sie hatte auch eine Vorliebe für Blasmusik, deshalb wurde ihr zuliebe um die Teezeit unter der Linde das Grammophon in Gang gesetzt. Aber Fanny war an diesem Tag nicht aufgetaucht. Sie konnte meine Mutter nicht leiden, war allerdings so klug, ihre Feindseligkeit nicht offen zu zeigen. Die Beziehung zwischen beiden war kühl, zwei zauberhafte Wesen, die miteinander nichts anfangen konnten. Ich hatte Fanny aus ganzem Herzen lieben wollen, doch Fanny verabscheute mich mehr als irgendjemanden sonst. Sie bot einen entzückenden Anblick. Eine ägyptische Eselsstute von edlem Geblüt. Klein, grau, nicht mehr jung, mit wohlgeformten Gliedern und einer schönen Zeichnung. Papa hatte sie einem Wanderzirkus abgekauft, und gern erzählte er die Szene, wie die ganze Truppe von den Clowns bis zum Zirkusdirektor feierlich von ihr Abschied genommen hatte, indem sie sich aufstellten und ihr der Reihe nach einen Kuss gaben. Jetzt gehörte sie mir. Jeden Tag wurden wir für lange Stunden in den Park geschickt. Niemand außer mir wusste, dass man auf Fanny gar nicht reiten konnte. Es war ihr Geheimnis. Später kam heraus, dass sie in ihrem Vorleben gerade damit Karriere gemacht hatte. Ihre Aufgabe war es gewesen, Leute aus dem Publikum abzuwerfen, die sich durch ein Preisgeld zu einer Runde in der Manege auf ihrem Rücken verlocken ließen. Und sie hatte sie abgeworfen. Männer, die mit den Füßen fast den Boden berührten. Jockeys, Sonntagsreiter, Kavallerieoffiziere und alle anderen auch. Wir verließen also den Hof, Fanny mit einem netten kleinen Sattel, ich obenauf, und trotteten los. Sobald wir außer Sichtweite des Hauses waren, warf sie mich ab. Sie kippte einfach zur Seite, und schon lag ich im Gras. Als ich es noch einmal versuchte, wälzte sie mich ab, es tat weh. Aber ich gab nicht auf, ich wollte wirklich reiten. Es wurde ihr lästig. Eines Tages kippte sie nicht zur Seite, sondern stürmte mit unerwartetem Tempo in den Obstgarten, dorthin, wo die neuen Apfelbäume noch klein waren, und galoppierte nun mit mir, die ich mich geduckt an ihre Mähne klammerte, unter den über uns hinwegstreifenden Ästen herum. Seither ließ ich sie in Ruhe. Sobald sie ein Zeichen gab, stieg ich ab, lockerte den Sattelgurt und das Zaumzeug und blieb mir selbst überlassen, bis es Zeit wurde, gemeinsam heimzukehren. Fanny schien dieses Arrangement zu gefallen, aber ich wusste, dass sie mich verachtete. Um mir zu zeigen, wo ich hingehörte, jagte sie mich manchmal einen Gartenweg entlang, packte mich hinten am Kleid und schüttelte mich kräftig durch. Wenn ihr danach war, ging sie auf die Suche nach Papa und kam deshalb oft ins Haus. Aber die Böden waren zu glatt für sie, deshalb wurden 4 Überschuhe aus Filz für sie angefertigt, die immer draußen vor der Tür standen. Fanny, die ihren Wünschen Geltung zu verschaffen wusste, hielt einen Diener an und ließ sie sich von ihm überziehen. Ich konnte mich nie an den Anblick gewöhnen, wenn Fanny in einem der oberen Stockwerke plötzlich um die Ecke bog. Ich hatte in Fannys Leben noch eine zweite Funktion. Meine Mutter und mein Vater hielten es für richtig, dass ich sie ganz allein pflegte. Fanny ließ die erforderlichen Prozeduren mit der nervösen Ungeduld einer Madame de Defont über sich ergehen, der eine langweilige Nichte das Haar kämmt. Nur eines gefiel ihr wirklich. Unser Haus lag in einem ruhigen, trockenen Tal ohne natürliche Gewässer. Nanny sprach oft von der Küste und meine Mutter vom Meer, und richtig wohl fühlte ich mich nur im kalten Wasser meiner Badewanne. Ich war mir sicher, dass Fanny genauso empfand, also wusch ich sie mit einem Schwamm und presste ihn aus, sodass ihr das angenehme, kühle Wasser über die Nüstern und den Hintern lief. Beim ersten Mal erstarrte sie wütend und die zuckenden Hufe wollten schon zu einem Tritt ausholen. Doch dann entspannte sie sich, angenehm überrascht, und seither hob sie Schwanz und Schnauze meinem Schwamm immer vertrauensvoll entgegen. Vielleicht wäre ich nicht so sehr unter Fannys Fuchtel geraten, wenn ich andere Gesellschaft gehabt hätte. Aber wir bekamen nie Besuch. »Zu uns kommen keine Gäste«, sagten die Hausangestellten. »Leibhaftige Kinder hatte ich noch nie gesehen. Alle Leute, die ich kannte, waren so erwachsen wie mein Esel. Es gab die Großmutter, bei der ich mich immer sehr wohl gefühlt hatte. Ich erinnerte mich an gemütliche, schläfrige Tage, an denen wir in einem warmen Zimmer zusammengesessen und leckere Sachen gegessen hatten. Aber das war lange her. Inzwischen war ich ihr über den Kopf gewachsen, und außerdem sagte mir Nanny, sie sei gar nicht meine richtige Großmama. Die Hausmädchen hatte ich sehr gern, und manchmal spielten sie mit mir, aber ihre Stimmung schwankte oft. Alle kamen aus dem Dorf, einem Ort, der mir ungeheuer verlockend erschien. Sie wurden bei uns ausgebildet, und am ehesten waren sie bereit, mir ihre Zeit zu schenken, wenn sie noch neu waren. Ich sehnte mich nach den Geschichten, die sie von zu Hause erzählten. Wie viele Junge waren in dem Wurf gewesen? Hatte sich der Vater inzwischen entschieden, ob er Futterroggen säen wollte? Wuchsen die weißen Rüben in diesem Jahr wieder so gut? Und meistens erzählten sie mir von ihren Liebsten. Auch nahmen sie es auf sich, mich über meine Religion aufzuklären. Ich hatte gar nicht gewusst, dass ich eine habe. Und auch hier gab es, wie ich herausfand, einige schlimme Unzulänglichkeiten. Das Vaterunser konnte ich zwar aufsagen, aber mit einem so falschen und bösen Schluss, dass sie erschraken und ein Wort von der Sorte murmelten, die Mami immer benutzte, Ketzerei. Ich besaß keinen Rosenkranz. Ich hatte nie vom Magnificat gehört. Wir aßen freitags Fleisch. Wer daran schuld war, lag auf der Hand. Bald konnte ich mir nicht mehr verhehlen, dass alle meine Angehörigen und besonders meine Mutter aus diesem oder jenem Grund im Stande der Todsünde lebten. Es gab keinen Zweifel, wohin sie damit letztlich kommen würden. Also wurde die Frage erörtert, ob es mir erlaubt sei, das Freitagsfleisch zu essen. Fasten, sagten sie, sei nur ein Gebot der Kirche und Gehorsam habe Vorrang. Aber wäre es nicht besser, wenn ich mich meinen Eltern eröffnete und sie bat, mich von diesem Gehorsam zu entbinden? Vielleicht würde es ihnen zu Herzen gehen. Vielleicht. Aber seit wann, so fragte ein anderer, ist denn Bekennertum Pflicht, da es doch bekanntlich eine Gnade sei? Sie kämen gleich hinter den Märtyrern, Märtyrer und Bekenner. Alle meinten, es sei bestimmt vorteilhaft, wenn ich ihrem Rat folgte. Allein schon die Vergebung der Sündenstrafen. Mindestens 1000 Jahre Fegefeuer weniger. Schließlich einigte man sich darauf, dass ich vollkommen en règle lebte, wenn ich aß, was ich vorgesetzt bekam, aber keine zweite Portion erbat. Meine eigene Lösung bestand darin, den Freitagsspeck verschwinden zu lassen und den Hunden zu geben. Mein ganzes Sinnen und Trachten richtete sich darauf, Messdiener zu werden. Die Vorübungen dazu füllten einen guten Teil der Zeit, die ich mit Fanny verbringen sollte. Doch dann erfuhr ich, eine solche Zukunft stehe mir nicht offen, weil ich ein Mädchen sei. Andererseits hatten Jungfrauen in den Katakomben bei der Messe gedient und heutzutage brauchte man nur einen Dispens von einem Kardinal. Jemand schlug vor, ich solle meinen Vater bitten, einem Kardinal zu schreiben, oder noch besser, ich solle meine Patentante bitten, mit dem Erzbischof zu sprechen. Ihr würde er es nicht abschlagen. Ihre Augen hatten zu leuchten begonnen. Doch gerade in solchen Augenblicken machte der Hausdiener, ein freundlicher Franzose, unseren Versammlungen durch sein plötzliches Auftauchen oft ein Ende. Ich fand es schade und wusste doch, dass er recht hatte. Dafür lud er mich dann in den Anrichteraum ein, wo er mir ein Spiel namens Pigeon Vol beibrachte. Er erzählte mir viele wunderbare Geschichten und ich hatte nichts dagegen, dass er ein Auge auf mich hatte. Diesem freundlichen Mann verdanke ich eine erste Ahnung von Beschwingtheit und tiefer Freude, von Licht und Ebenmaß und das Gefühl von einem unverlierbaren Gewinn, die Umrisse jener dauerhaften Liebe, die ich seit damals immer für sein Land empfunden habe. Meiner Patentante, die zugleich auch meine Tante Clara war, stellte man keine Fragen, man unterzog sich vielmehr ihren Befragungen. Und was fragte sie einen nicht alles? Ich wusste die Antworten, die sie zufriedengestellt hätten, aber sie aussprechen, das war unmöglich. Sie glaubte einem immer, sie kam nicht oft zu Besuch, doch wenn sie kam, dann war sie überall. Vorher gingen Henrietta und Mademoiselle im Haus herum und räumten Sachen wie Fannys Grammophon beiseite. Papa blieb oft oben auf seinem Zimmer und meine Mutter war während dieser Besuche freundlich zu ihm. Tante Clara machte mir keine Angst, sie machte mich nur verlegen. Und obwohl sie sich sonst nicht viel um mich kümmerte, bestand sie immer auf einem Gespräch unter vier Augen. Ich wusste, dass meine Mutter sie davon abzubringen versuchte. Mit meinem Patenkind. Nanny war die Einzige, die bei diesen Besuchen blieb, wie sie war. Wenn sie der Meinung war, es sei genug, kam sie herein und holte mich heraus. Die Bewunderung des ganzen Hauses gehörte ihr. Das wäre ja noch schöner, wenn ich in meinem Alter nicht wüsste, wie man mit alten Damen umgeht. Ob papistisch oder anglikanisch, die bellen vielleicht, aber sie beißen nicht. In meinen Augen waren damit weder Tante Clara noch ihre Kräfte zutreffend beschrieben. Aber das Ergebnis gab Nanny recht. Die pragmatische Methode, wie meine Mutter gesagt hätte. Sehr willkommen war mir dagegen, wenn jene andere hochgewachsene Dame bei uns war, die Freundin meiner Mutter in den wunderbaren Kleidern, die sie manchmal, aber nicht immer trug. Ich konnte Kleider gelassen und ohne Neid bewundern, Federn, Juwelen, Seide, ohne dabei an Sachen für mich zu denken. Wenn sie uns besuchte, war auch meine Mutter anders und die Nachmittage wurden kurzweiliger. Gern sah ich zu, wie die beiden unter den Bäumen oder oben im Salon meiner Mutter saßen, in dem Zimmer mit den Balkontüren, wo das Bild hing, das wie ein zweiter Garten war, betrachtete sie und hörte manchmal, was sie sprachen. »Ich hätte Lust, mal wieder Griechisch zu treiben. Ich lese gerade den Faust. Du hast ihn natürlich nie gelesen. Mir ist noch kein Deutscher begegnet, der ihn gelesen hat. Aber vielleicht sind die Leute, die ich hier kenne, nicht ganz repräsentativ. Im Grunde meines Herzens muss ich großzügig sein, wenn ich es dir doch überhaupt nicht verüble, dass du auf eine derart unverzeihliche Weise Recht behalten hast. Wenn einem der Ball vor die Füße rollt, hätte meine Mutter gesagt.« Sie hat tatsächlich so geredet, weißt du? Und gerade als es mir auf die Nerven zu gehen begann, starb sie. Aber der Ball war da. Die Ärmste, auch sie hatte recht. Und ihr hätte ich es verübelt. Aber ja, mein Süßer, hier hast du Sahne. Die prachtvolle Dame machte ein ungeduldiges Gesicht. »Sarah, das ist dein einziger wirklicher Fehler«, sagte meine Mutter und streichelte ihren King Charles Spaniel. »Ach, du hast die Kleine gemeint. Ist sie denn auch hier? Die ganze Zeit? Lauf, Spätzchen, geh und lern was.« Ich konnte nur wenig lernen. Mehrere Leute hatten versucht, mir Lesen beizubringen, aber die Unterschiede in ihrer Aussprache hatten mich verwirrt, denn ich selbst hatte keine Sprache. Oder zu viele Sprachen, die ich mir sehr schnell aneignete und genauso schnell wieder vergaß. Meine Mutter sprach mit mir Englisch. Nanny natürlich ebenfalls. Nanny sprach sogar mit dem Personal Englisch, das ihre Wünsche anscheinend auf die gleiche Weise mitbekam wie ich diejenigen von Fanny. Mit Papa sprach meine Mutter meistens Französisch oder Spanisch. Er sprach mit mir Französisch, wenn ich es gerade verstand, und wenn nicht, dann in seinem südlichen Deutsch. Dieses Deutsch klang anders als jenes, das meine Schwester manchmal verwendete und das in dem anderen Haus immer gesprochen wurde, aber auch anders als die Mundart der Dienstmädchen, die wieder eine Sprache für sich war. Mademoiselle kam aus Neuchâtel und sollte sich um mein Französisch kümmern, und der Dorfpfarrer hatte mit mir Latein angefangen. Aber ohne den Rückhalt von Büchern blieben meine Sprachfertigkeiten unstet. Ein Kommen und Gehen wie Ebbe und Flut. Und um die Verwirrung noch zu steigern, hatte ich einen italienischen Vornamen. Ich hieß Francesca. Mami, sie ist mir eingefallen. Wer? Sie? Die Frage? Lass hören. Mami, fragte ich, warum bist du hier? Jules hatte Caroline Trafford am Morgen nach ihrer ersten Begegnung einen Heiratsantrag gemacht. Er wurde abgewiesen, blieb noch eine halbe Stunde und ging dann in bester Laune seiner Wege. Diese Stimmung hielt sich den ganzen Winter und das folgende Frühjahr über. Sie brachte ihn auch durch den Juli und den August, während Miss Trafford in Irland weilte und er in einem deutschen Kurort Dienst tat. Im herbstlichen Paris blühte sie dann wieder auf. Im Leben der Männer scheint es Zeiten zu geben, in denen sie gegen alle Vernunft und ganz gewiss gegen die eigene Vernunft, fast gegen den eigenen Willen, mit ihrem Dasein zufrieden und versöhnt sind. Jules glaubte, er sei in Miss Trafford verliebt und hatte versucht, Sarah zu erklären, dass er ohne sie nicht mehr leben könne. Dabei war er doch abgewiesen worden, und zwar auf eine Weise, die keinen Zweifel daran ließ, dass sie ihn nicht einmal ernsthaft in Erwägung zog. Er jedoch war nicht nur froh und munter, abends und tagsüber ständig unterwegs, seufzend, das Leben genießend oder sich darüber beklagend, er war auch ganz unbesorgt. Zum ersten Mal, seit er erwachsen war, versuchte er nicht ständig, sein Schicksal zu ergründen, sondern vergaß es. Zu Sarah, die mit klarerem Bewusstsein auf der gleichen Welle trieb, sagte Caroline eines Tages: »Die Archiv National waren übrigens keine Ausrede. Ich habe wirklich sehr viel Zeit. Ein älterer Mann mit einem Schatz von Wissen. Aber Sarah so lebhaft, viel lebhafter als ich, immer gut aufgelegt, immer ganz da, nie langweilig und so gerecht. Es ist ein Wunder, wie er das alles bei sich hat und so unangestrengt. Nichts ist ihm zu kompliziert und nichts zu unbedeutend. Er wendet sich ihm zu. Nein, das tut er gar nicht. Er ist da. Er lebt die Aufmerksamkeit mit seiner Toleranz, seiner guten Laune, der ungeheuren Gelehrsamkeit, die er wie einen Blumenstrauß, den er gerade am Weg gepflückt hat, vor sich hält, mit seiner unbestechlichen Menschlichkeit und natürlich mit der Stärke seines Gefühls. Was immer er berührt, es wird mehr, ein Ganzes. Und jedes Mal, weißt du, ist es, als wäre es das erste Mal. Ein Mann, der sein Leben lang versucht hat, Menschen, ihr Handeln, die Welt zu verstehen, und der sich noch immer packen lässt. Neben ihm wirken andere Historiker nicht nur wie aus Gusseisen, sondern geradezu verknittert. Und wie er arbeitet, wir haben ja keine Ahnung, du und ich. Er findet, das muss sein, man muss wieder herausgeben, was man einnimmt. Also geht er dorthin, jeden Tag, auch wenn nur 6 neue Zeilen dabei herauskommen. Und ich warte. Nein, das ist kein Warten. Ich liebe diese Zeit. Ich liebe den Raum, so viel Platz, den Augenblick auskosten, in einer Straße stille stehen, wie im Schlaf durch die Tuilerien wandeln. Caroline, sagte Sarah, du solltest dich nicht so zurückziehen. Du triffst dich mit niemandem außer mit ihm und mit mir. Und mit Jules. Jawohl, und mit Jules. Bei diesen Worten trafen sich ihre Blicke. Er beschützt mich beim Schlafwandeln. Ich bin ihm so dankbar. Weißt du, dass die Leute anfangen, über ihn und mich zu reden? Ist das der Lohn der Unschuld? Vielleicht solltest du dich gelegentlich mal mit deinen Landsleuten treffen, sagte Sarah. Francis ist mein Landsmann, in dem einzig zulässigen Sinne. Du solltest die treffen, die es im engeren Sinne sind, und du solltest sie in der Öffentlichkeit treffen. Du selbst hast mir doch gesagt, ich soll vorsichtig sein. Vielleicht reden diese Leute gar nicht über Jules. Letztes Mal in London habe ich ein paar ziemlich eigenartige Blicke aufgeschnappt. Du weißt schon, die Miene, die sich nicht traut, ihre Frage zu stellen. Nichts Greifbares. Andeutungen. Mich überrascht bloß, dass ich darauf achte. Die Leute haben immer über mich gesprochen. Ich kann nicht behaupten, ich hätte ihnen keinen Anlass geboten, oder? Aber lassen wir das. Caroline, sagte Sarah, überleg es dir doch noch mal, ob du nicht bei mir wohnen willst, wenn du hier bist. Bitte, sag nicht gleich nein. Liebling, ich bin dir wirklich dankbar, aber nein. So wie es jetzt ist, ist es besser. Ich tauge nicht als Gast, so wenig wie du. Also machen wir uns nichts vor. Wir wohnen nicht gern unter fremden Dächern, auch nicht unter denen unserer besten Freunde. Und im Übrigen muss ich dir sagen, von den Frauen aus meiner Familie ist die Hälfte allein gestorben, in verstaubten Villen in der Brenta. So weit ist es mit dir noch nicht. Bestimmt nicht. Das Hotel Durand ist eine Festung. Du brauchst dir nur die Amerikaner anzusehen, die dort wohnen. Diese Jugend, diese demonstrative Schutzlosigkeit, so viel unverhüllte Tugend. Das Mindeste, was man tun kann, ist an sie glauben. Nein, Sarah, bitte sag nichts. Denk an meinen Trumpf, denk an die Brown. Vielleicht bin ich ganz allein auf der Welt, ohne Heim und Herd. Trotzdem bin ich wie mit Ketten an eines jener heiligen Wesen gefesselt, die treue Dienerin, die man nicht an die Luft setzen kann. Mir bietet die Brown den Schutz, den die Amerikanerinnen hinter ihren Gesichtern suchen. Ich habe mir überlegt, ein Haus zu mieten, sagte Sarah. Ich bin diese abscheuliche Wohnung leid. Ich würde mich gern da niederlassen, wo du bist. Bitte nicht. Sie hatte das sehr rasch gesagt, mit jugendlicher Direktheit. Sarah, an die überlegte, keine Gelegenheit zu einem Witz auslassende Redeweise ihrer Freundin gewöhnt, war überrascht. Bleiben wir da, wo wir sind. Keine Pläne. Aber meine Liebe, warum denn? Weil, sie war wieder sie selbst. Anscheinend habe ich das mit Jules gemeinsam, weil ich abergläubisch bin. Sarah, unruhig, nicht gewohnt, dass aus ihren Projekten nichts wurde, kaufte sich ein Auto. »Hattest du nicht schon eins?« fragte Caroline. »Dieses ist schneller.« »Ich verstehe. Für die Pferde muss es beängstigend sein.« »Für welche Pferde? Auf der Straße?« Sarah antwortete mit einem Achselzucken. Es trat eine Stille ein, in der Caroline über einige Aspekte im Leben ihrer Freundin nachdachte. Schließlich sagte sie, »Ich muss allerdings zugeben, dass auch wir Kohlengruben besitzen. Eine Grube.« Diese Bemerkung sollte offenbar eine Amende honorable sein, aber Sarah hatte ausnahmsweise einmal nicht aufgepasst. »Ich wollte damit sagen, dass auch wir, meine Familie, ich, auf Kosten, nicht bloß auf Kosten der Pferde, Gewinn aus dem schlagen, was man den Fortschritt nennen könnte.« »Ja, und?« fragte Sarah gleichgültig. Wieder entstand eine Stille, die sie schließlich selbst durchbrach. »Das sind doch Sentimentalitäten.« »Überhaupt nicht, liebes Kind.« Caroline nahm das hin. Sie sah sich selbst als junge Frau, die im Ausland lebte, reformerische Thesen vertrat, ihr Geld ausgab und sich im Übrigen um wenig kümmerte. Sie konnte aber auch auf eine Vergangenheit blicken. Und als Abkömmling liberaler Menschenfreunde sagte sie mit jener Gelassenheit, mit der man gewisse Überzeugungen bekundet, »Sarah, das sind keine Sentimentalitäten.« Sarah wartete ab. Fast geduldig. Aber Caroline fand die Kraft nicht, ihre Verstimmung abzustreifen. Sie war noch so jung, dass ihr vieles zum ersten Mal widerfuhr. Sie war erschrocken über Sarahs Gefühllosigkeit, bestürzt über ihren eigenen Widerwillen, gelähmt von dem Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, von der Ahnung einer tiefen Einsamkeit, und alles das traf sie unvorbereitet. Ihr kam ein rettender Gedanke. Eigentlich waren sie erst für 7 Uhr verabredet. Jetzt mussten sie sich eben sofort treffen. Sie wusste, wo sie ihn finden würde und war entschlossen. Ich muss jetzt gehen, sagte sie. Sarah sagte nicht unfreundlich, was wirfst du mir vor? Ich habe diese Welt nicht geschaffen. Du nimmst alles zu leicht, sagte Caroline. Wieder trat eine Pause ein. Sarah machte ihr ein Ende. Das ist doch Heuchelei, meine Liebe. Lippenbekenntnisse, typisch für... Sie brach ab. Für das perfide Albion. Da erkannten sie fast gleichzeitig, was sie angerichtet hatten. Wie sie zugelassen hatten, dass sich Schlagwörter und Gemeinplätze zwischen ihnen breitmachten. Sie starrten beide auf den Teppich, als müssten dort Scherben von zerschlagenem Geschirr liegen. Caroline wusste, dass es an ihr war, etwas zu sagen, und spürte, wie die Sekunden vergingen. Dann hörte sie Sarah. »Oje, demnächst werden wir uns noch über Kanonenboote und den Flottenstreit unterhalten.« Sie sagte das ziemlich tapfer. Caroline erhob sich. »Ist es nicht sonderbar und erschreckend, wie wir gebaut sind?« sagte sie niedergeschlagen. »Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Ich bin schon zu spät, was dich ja kaum wundern wird.« Es war ihr Signal für die Rückkehr zum gewohnten Umgangston, und Sarah ging darauf ein. »Würdest du mir eine Droschke bestellen?« »Du kannst das Auto nehmen,« sagte Sarah. »Es steht vor der Tür. Ich sage dem Fahrer Bescheid.« »Oh ja, bitte,« sagte Caroline. Dieses Auto machte sich, wie es schien, bald unentbehrlich. Wenn Caroline später an diese Phase ihres Lebens zurückdachte, sah sie immer Sarahs Auto vor sich. Sarahs Auto, einen anderen Namen hatte es nicht, das sie selbst mit Tempo irgendwo hinbrachte. Sarahs Auto, das Caroline abholte. Sarahs Auto, das vor allen Türen wartete. Es löste und es erzeugte viele Probleme. An zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein oder jedenfalls beinahe. Aber nachher ließ es sich nicht bewegen, sie an einen Dritten zu befördern. Und es drückte ihren Tagen seinen Rhythmus auf. Das Auto, so teilte Sarah am Telefon mit, könnte ein bisschen Bewegung vertragen oder gerade nicht vertragen. Sie fing an, ihre Maler am Unterlauf der Seine heimzusuchen, und manchmal kamen sie dabei bis Giverny. Es muss in einem dieser herrlichen langen Oktober gewesen sein, die man damals in Paris genießen konnte. »Da ist Jules!« Das Auto hatte auf sich warten lassen, und so traf er sie vor Sarahs Haustür. Er winkte ihnen mit dem Hut. »Das bedeutet ja wohl, wir sollen ihn einladen.« Jules hatte nichts dagegen. »Wir müssen ein Picknick mitnehmen«, sagte er. »Oh, ein Picknick«, sagte Caroline. »Sehr gut, ich sage drinnen Bescheid, Sie sollen etwas fertig machen.« »Lass mich das machen, darf ich?«, sagte Jules. »Wenn es nicht den ganzen Morgen dauert.« »Geht er wirklich in deine Küche? Kann er das auch?« »Ja, großartig«, sagte Sarah. »Ach, wenn Francis doch auch etwas davon mitbekäme. Der Ärmste ist so ungeheuer scharf auf gute Sachen.« »Gute Sachen gibt es in dieser Stadt doch reichlich, auch ohne unser Zutun.« »Ja, aber diese Männer sorgen dafür, dass sie auch gut bleiben.« Jules kam zurück. Er machte ein nachdenkliches Gesicht. »Montenebreux, enthüllen Sie uns das Geheimnis Ihres Korbes?« »Sie haben das Huhn vorgeschnitten«, sagte er. »Wir wollen es ja auch nicht als Ganzes verspeisen«, sagte Sarah. »Es ist nicht dasselbe«, sagte Caroline. »Wirklich nicht«, sagte Jules. »Können wir jetzt losfahren?«, fragte Sarah. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir noch mal kurz in der Avenue Victor Hugo anhalten?« »Ja.« »Soll das heißen, ja, einverstanden?« »Nein.« »Sarah, warum so ungnädig? Ärger in der Familie? Dabei habt ihr beide doch so wenig Verwandtschaft.« Sarah gab keine Antwort. »Warst du früher netter zu ihm? Ihr kennt euch doch schon so lange, oder?« »Ach, Jules, hol dir ruhig, was dein Herz begehrt«, sagte Sarah in spöttischem Ton. Während er in dem Laden war, sagte Caroline, »Ich wüsste zu gern, was dir gerade durch den Kopf geht.« »Jules ist wunderbar, aber ein solcher Langweiler. Ist dir klar, dass er fast 30 Jahre älter ist als du? Man kann sich nicht mit ihm unterhalten.« »Ach, ich fange einfach an«, und niemand bremst mich. Er hätte auch dich gebremst in 14 Jahren. Das hört sich lang an. Caroline lächelte Sarah kurz zu, wie sie es im Lauf ihrer Unterhaltungen manchmal tat. Es war lang, sagte Sarah, und dabei wurde ihr plötzlich leicht ums Herz. Sie fuhren durch den Bois, aber die Bäume fielen ihnen erst hinter der Porte de Saint-Cloud auf. In Saint-Germain-en-Laye machte Sarah selbst den Vorschlag, anzuhalten und die Obstgärten anzusehen. Danach waren sie drei Ausflügler an einem schönen Tag, denen das Hinsehen Freude macht. Jules sagte, es sei ein Ile-de-France-Wetter. In der Normandie seien die Wolken und überhaupt der ganze Himmel anders, und Sarah bestätigte es. Da wollte Caroline diesen Wechsel mit eigenen Augen sehen, und sie sagten ihr, er komme erst jenseits der Ebene von Mont, und eigentlich, so fügte Sarah hinzu, müsse sie sich sogar bis zu der Anhöhe 5 Kilometer vor Vernon gedulden. Der Wagen wollte es anders. Während der Fahrer sich um ihn kümmerte, fanden sie einen Bauernhof, halb Kaffee, halb Weinladen und Getreidehandel, wo sie unter einer Pergola im Garten ihre Mahlzeit einnehmen konnten. »Jetzt können wir von ihrem Brot kosten«, sagte Jules. Er holte selbst einen Laib. Caroline nahm ihn in die Hand. »Es ist warm«, sagte sie. Sie brach ein Stück ab und bot es Sarah an. »Erzähl mir nicht, du hättest diese Wurst in meinem Haus gefunden«, sagte Sarah. »So was gibt es bei mir gar nicht.« »So was kaufen sie für sich selbst«, sagte Jules. »Französische Dienstboten sind höhere Wesen«, sagte Caroline. »Soll ich ihnen welche besorgen?« Sarah saß für sich wie hinter einem Schleier aus Zeit. Sie sah, wie Jules einschenkte und austeilte und wie selbstvergessen, wie unbefangen und selbstverständlich Caroline alles entgegennahm. Sie wünschte sich, alle Frauen könnten so sein wie Caroline, aber sie wünschte es sich mit Freundlichkeit im Herzen und fühlte sich fast bereichert durch die bedeutungslose Eindringlichkeit der Szene. Der Besitzer des Hofes hatte auch eine Gärtnerei und lud sie zu einem Rundgang ein. »Der reinste Sisley«, sagte Sarah, »man begreift, woher sie das alles haben.« Vor dem Schuppen stand eine große Kiste mit frisch ausgehobener Gartenerde. Jules warf einen Blick hinein. »Fühlen Sie mal«, sagte der Besitzer. Jules streifte einen Handschuh ab. Caroline, die keine Handschuhe trug, sie war in solchen Dingen etwas nachlässig, hatte ihre Hand schon in die Kiste getaucht. »Wunderbar«, sagte Jules. »Lehmig«, sagte Caroline. »Sehen Sie mal, wie er krümelt. Richtig lebendig.« Sie nahm noch eine Handvoll. »Sarah, sieh mal. Wo bist du denn?« Sarah stand etwas abseits und hatte die Hände zusammengelegt. Caroline nahm diese Gestalt in sich auf, wie man ein Foto aufnimmt. Damals sah sie dieses Bild nur in einem jähen Nacheinander von Erstaunen, Vorwurf und Mitleid. Und als sie Jahre später noch einmal über diesen Tag sprachen, sagte Sarah, sie könne sich sehr gut daran erinnern, aber nicht an eine Kiste mit Gartenerde. Der Wagen sei nicht kaputt gegangen. Und bis in die Nähe von Vernon seien sie nie gekommen, sondern hätten, wie es geplant gewesen war, bei einem Gasthof am Rand des Waldes von Fontainebleau gepicknickt. Caroline war wieder fort. Jules wusste, sie war nach Venedig gefahren. »Tut man das um diese Jahreszeit?«, fragte er. »Anscheinend«, sagte Sarah. »Hättest du nicht auch Lust? Ich könnte mich anschließen. Ist das keine gute Idee?«
»Nein.«
»Vielleicht hast du recht. Vielleicht«, sagte er. Sarah sagte nichts. Aber er zögerte. Und an der Tür sagte er, »Ich habe den Eindruck, der Liebhaber von Miss von Trafford muss verheiratet sein.« Sarah machte sich ein Vergnügen daraus, diese Szene in einem Brief zu schildern, aber sie schickte ihn nicht ab. Ihre Briefe an Caroline zerriss sie oft, aber das ging niemanden etwas an. Als Caroline das nächste Mal aus London zurückkam, sagte sie mit verbissener Unbeschwertheit zu Sarah, »Sie wissen jetzt Bescheid, das ist klar. die Häuser, in die wir zusammen eingeladen wurden, und auch die, wo wir nicht eingeladen waren. Dabei habe ich Francis gar nicht getroffen. Naja, kaum. Ich vermute, Venedig war ein Fehler, selbst im November. Geradezu gemeingefährlich, wie die Leute heute in der Welt herumreisen. Natürlich sind wir dann ziemlich bald nach Ravenna gefahren. Diese Kälte. Aber man vergisst immer, dass man auch so viele Italiener kennt. Irgendjemand muss es ausposaunt haben. Sie hatte, wie auswendig gelernt, zu den Wänden gesprochen. Jetzt sah sie Sarah an. Sarah ließ sich nichts anmerken. Caroline holte tief Luft und sprach weiter. »Oh, schräg angesehen hat mich noch niemand. Aber man hörte es ticken. Sie warten, wohin die Katze springt. Und wohin sie springt, das weiß ich jetzt, Sarah.« Wieder verfehlten sich ihre Blicke. »Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Bloß ein bisschen Wasser. Es ist nichts. Ich werde mich nicht...« Jules würde sagen, »me trouver mal.« Sarah holte ihr selbst ein Glas und hielt es ihr ziemlich unbeholfen hin. Caroline trank. »Es geht schon besser«, sagte sie. »So was Dummes.« Dann in entschiedenerem Ton, »ich will darüber nicht sprechen. Jetzt ja, aber nicht noch einmal.« »Sarah, du hast es immer gesehen, nicht wahr?« »Ich hatte keine Ahnung.« »Caroline, ich hätte nie gedacht, dass es in dem Augenblick, wo es herauskommt, auch zu Ende sein könnte.« Diesmal hielt sie Sarahs Blick stand, als wollte sie sie auffordern, Einspruch zu erheben. »Seltsam, nicht wahr?« fuhr sie fort. »Ich, die immer von sich meint, sie wüsste alles. Ich hätte nie gedacht, dass es uns etwas ausmachen könnte, wie die Leute reden oder was sie wissen. Und was heißt in solchen Fällen schon wissen? Alles ist Schein, du liebe Güte. Nichts ist eindeutig, außer wenn man sich ganz dumm anstellt oder leichtsinnig ist oder Pech hat. Man gibt es einfach nicht zu. Wenn man die richtige Miene aufsetzt, kommt man mit allem durch. Und dabei hilft es einem, dass alle es so ungeheuerlich finden, wenn ein Mädchen mit einem Mann ins Bett geht. Ja, Darling, darauf läuft es letztlich hinaus. Die Leute können es nicht glauben, außer wenn man sie darauf stößt. Richtig zu leiden haben deshalb nur die armen Dinger, die immer tapfer ihre Lanzen für die freie Liebe brechen. Aber die haben es darauf angelegt, die wollen es nicht anders. Oh, ich sage nicht, dass der äußere Eindruck nicht auch gegen einen sprechen kann, in bestimmten Kreisen. Manchmal gerät man in kritische Situationen. Manche Leute sind geradezu versessen darauf, ihre Vermutungen anzustellen. Bei denen kommt es dann eben wieder auf die richtige Miene an. Vielleicht könnte man sagen, man lässt ein paar Federn. Aber ruiniert? Nein. Eine klare Argumentation, sagte Sarah. Das war es doch, weshalb du Angst um mich hattest, oder? Sarah ließ die Worte auf sich wirken. Zum Teil. Ich hätte vielleicht noch mehr sagen sollen. Kannst du? Sarah überlegte mit ihrer eigenen Klarheit. »Es gibt immer so viel zwischen zwei Menschen«, sagte Caroline. »Woran denkst du?« fragte Sarah. »Ich hatte das Gefühl, du magst ihn nicht.«
»Ich kannte ihn doch gar nicht.«
»Ja, aber du hättest ihn bewundern können. Stattdessen warst du ziemlich zurückhaltend, weißt du.« Und du musst verstanden haben, wie er wirklich ist, da du ja gesehen hast, dass er weder seine Frau noch mich dem aussetzen wollte, was jetzt auf uns zukommt, oder?
Ich habe nur gesehen, dass solche Situationen nicht haltbar sind.
Und weil er nicht gleichzeitig mich und sie schützen kann, wird er das Einzige tun, was ihm übrig bleibt, die Situation bereinigen. Einfach, nicht? Eine einfache Rechenaufgabe.
Sarah sah sie bekümmert an.
»Aber nicht sofort, noch nicht. Er weiß gar nicht, was los ist, Gott sei Dank. Sagt man nicht immer, dass diejenigen, die es am meisten angeht, als Letzte davon erfahren? Ich werde alles tun, um es hinauszuzögern, einen Ort finden, wo er geschützt ist. Er kann es nicht ertragen, dass sie davon hört. Er hat sie sehr gern, weißt du. Sie ist sehr nett.« »Ja, eigentlich kenne ich sie. Ich habe sie gesehen, lange vorher,
vor vielen Jahren, als ich die ersten Schritte auf dem Parkett machte. Jetzt ist sie 45. Ich bin froh, dass ich sie gesehen habe. Das macht es jetzt irgendwie einfacher. Kein unbekanntes Gesicht. Ich glaube nicht, dass sie sich an mich erinnert. Für sie ist es auch besser, wenn kein Gesicht und kein Name sie belastet. Er hat ihr immer klar gesagt, woran sie mit ihm ist. »Das glaube ich«, sagte Sarah. »Wir haben darüber gesprochen, selbstverständlich, dass wir nie heiraten oder zusammen weggehen können. Er kann sie nicht verlassen. Wenn sie beide jünger wären, aber dass ein Mann in seinem Alter eine Frau in ihrem verlässt, es wäre barbarisch, undenkbar.
Und du? Fühlst du auch so? Wirklich?«
Caroline blickte auf.
»Ja?«
Da hat sie eine seltsame Fürsprecherin. »Ich weiß, Sarah, das gehört auch dazu.« Eine Stille trat ein. »Ich habe mich oft gefragt.«
»Was?«
»Die Fragen, die man sich so stellt. Wie ist das mit 45? Wer ist man da? Was will man? Was fühlt man?« Ich habe mich nie getraut, dich zu fragen. Ich frage dich auch heute nicht. Heute zählt nicht.
»Caroline«, sagte Sarah, »warst du nie eifersüchtig?«
»Ich habe mir vorgestellt, sie sei tot.«
»Hast du es dir gewünscht?«
»Ich habe es mir verboten. Ich will das nicht. Es hätte alles zerstört. In einer solchen Welt könnte man nicht leben.« Es hätte auch das zerstört, was mich mit ihm verbindet. Hätte ich es nicht geschafft, mich davon fernzuhalten, dann würde ich jetzt verrückt werden.
»Es zerstört einen selbst«, sagte Sarah.
Aber Caroline dachte an etwas anderes. »Ich hatte in all dem nie eine Wahl. Ich würde es heute wieder genauso machen. Die Krone des Lebens schlägt man nicht aus.«
»Ach, Liebe«, sagte Sarah, »du bist noch sehr jung.«
»Das«, erwiderte Caroline und gab sich einen Ruck, »das ist vielleicht das Schlimmste an der ganzen Sache, wenn es doch bloß nicht so früh gekommen wäre.«
Sie schlug die Hände vors Gesicht.
Sarah zögerte, aber dann fragte sie doch, »was willst du jetzt tun?« Caroline nahm die Hände von ihrem Gesicht, dem schönen Gesicht, auf dem sich in diesem Augenblick der Ergebung alles geglättet hatte. »Ich weiß es nicht.« Da spürte Sarah deutlich, geradezu körperlich, ein Verlangen, das gestillt werden konnte. Und ihr fiel ein, was sie sagen musste. »Wenn der Augenblick da ist, wann immer dies sein wird, werde ich dich von hier fortbringen, in den Orient, rund um die Welt, nach China. Wir gehen für 2 Jahre weg, vielleicht auch für 3 oder mehr, so lange, bis du die Kraft gefunden hast, in dein Land und zu dem Leben zurückzukehren, das du dort führen musst und das du noch vor dir hast. Ich kann das, ich überlasse meine Töchter fremden Leuten und meinen Mann seinem Zeitvertreib. Sie brauchen mich nicht. Ich werde es so machen, dass du wie betäubt sein wirst, überwältigt von der Bewegung, von Menschen, Eindrücken, raschen Veränderungen und Erschöpfungen. Es wird eine Reise mit großem Aufwand, der dich binden und halten wird. Ich werde dafür sorgen, dass die Stimmen, die du hörst, holländisch sprechen oder französisch oder dass es die Stimmen von Asiaten sind. Ich werde dafür sorgen, dass Männer da sind, deren Bewunderung du ohne Nachdenken in dich aufnehmen kannst und die dich an nichts erinnern werden. Wenn du dir Gefahren wünschst, wirst du sie bekommen. Wenn du Dinge tun willst, die Frauen selten tun, werde ich das für dich einrichten. Wenn du Kunst willst, große Kunst, nicht bloß geschmackvolles Kunsthandwerk, sondern Kunst, die uns verstummen lässt und die noch leben wird, wenn wir längst tot sind, dann werde ich dich lehren, sie zu sehen. Ich kann Menschen Befehle geben und du tust es durch deine Gegenwart. Alles, was in Ländern wie diesen für eine Frau wie dich getan werden kann, wird geschehen. Und für dich wird es nur Staub und Asche und eine große Leere sein. Es wird dich nicht interessieren, es wird dich nicht erfreuen. Du wirst sehr unglücklich sein. Aber die Zeit wird vergehen. Ich werde sie für dich abtragen. Ich werde sie für dich vertreiben. Und deine Jugend, deine Neugier, deine Art, das Leben in vollen Zügen zu nehmen, werden wieder zum Vorschein kommen. Du wirst die Unbeschwertheit wiederfinden und eines Tages wirst du zu all dem zurückkehren wollen, was dir noch immer gehört. Und du wirst unversehrt sein. Zuversicht und Kraft erfüllten Sarah und große Liebe für die junge Frau vor ihr. Überlass alles mir, ich werde dir den Weg zeigen. Ich werde dich von hier fortbringen. Die Worte waren in ihr und sie wusste, Caroline würde nach dem greifen, was ihr angeboten wurde. Bereitwillig, wie sich ein Kind aus einem verwüsteten Zimmer nach oben führen lässt, wo es sicher ist. Doch Sarah zögerte, weil ihr plötzlich einfiel, wie armselig, wie hilflos, wie konventionell und dürftig ihr Plan Caroline erscheinen musste. Zögerte, weil ihr plötzlich ihre eigene Freude zu Bewusstsein kam. Dann begann Caroline wieder zu sprechen. Und der Augenblick war vorüber. »Es ist doch wirklich ein Problem, oder?« sagte sie in ihrem »Mir-kann-keiner-Tonfall«, wie Sarah ihn mal genannt hatte. »Denn rein praktisch lebe ich ja weiter. Ich gehöre nicht zu der Sorte, die daran stirbt. Nicht wie die Hunde, die auf dem Grab ihres Herrn verhungern. In diesem Fall wäre es natürlich die Haustür. Außerdem jaulen sie, und auch das käme schlecht an.« Was macht man mit einem Leben, wenn noch so viel davon übrig ist? Das werden lange 20 Jahre werden. Nicht, dass ich vorhätte, mit 45 zu sterben, so alt wie sie jetzt ist. Aber eines steht fest, ich gehe nicht nach England zurück. Ich könnte es nicht ertragen. Nein. Zum Glück hält mich da auch nichts mehr. Nicht mal ein Haus. In England will ich nie wieder leben.
Nie wieder?
Sagte Sarah. »Ich brauche nicht einmal zurückkehren, um mich dort mit erhobenem Haupt zu zeigen. Ich habe es nie sinken lassen. Einen Skandal wird es nicht geben. Wenn ich wollte, könnte ich noch immer den übernächsten Premierminister heiraten. Aber ich will nicht. Francis hat mich von der Politik abgebracht. Als Frau eines Politikers tauge ich nicht mehr. Oh, Sarah, wozu tauge ich überhaupt noch? Wir haben alles gelesen.« Mit wem könnte ich es jetzt noch aushalten? Mit den netten jungen Männern, die früher immer um einen herum waren, jedenfalls nicht. Bloß niemand Junges. Und eine Imitation könnte ich auch nicht ertragen. Einen Schriftsteller mit Ambitionen, der nach nichts aussieht. Irgend so ein muffiger Professor. Und keiner, der ehrwürdig daherkommt, oder plump, oder schick, oder schlau, oder unfreundlich. Und dass mir ein Mann Vorträge hält, kann ich auch nicht ertragen. Was bleibt einem da? Die Jagd vermutlich. Das Einzige, was ich liebe und er nicht leiden kann, er wird mir so fehlen.
Sie hielt inne.
Mir ist etwas eingefallen, etwas ziemlich Schreckliches. Ich glaube, ich sage es besser nicht. Am Ende fühle ich mich noch daran gebunden. Doch, ich sollte es sagen. Vielleicht hältst du mich ja für verrückt, aber das wäre hilfreich. Und ich weiß ja, du willst mir helfen.
Was denn? Fragte Sarah.
Es ist nur, ich darf ihn jetzt nicht nach Irland lotsen, um Zeit zu gewinnen. Ich glaube, was zwischen ihm und mir ist, darf nicht beschädigt werden. Wenn ich jetzt anfangen würde, Intrigen zu spinnen, dann ginge etwas verloren. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht könnte man sagen, das Gefühl für das, was richtig ist zwischen uns. Also darf ich jetzt nicht lügen. Ich sehe, wie viele Lügen dann noch folgen würden. Oh Gott, am Ende bekomme ich noch das Gefühl, ich müsste ihm alles sagen, was ich weiß. Ist das nicht furchtbar? Das ist doch Unsinn, oder? Würdest du das tun? Sarah, würdest du ihm alles sagen?
Ja, sagte Sarah, um meiner selbst willen.
Ich habe befürchtet, dass du es so sehen würdest. Danke, Sarah. Du verstehst wirklich alles.
Sarah wandte sich ab.
»Ich wollte dich noch etwas fragen. Ich hätte so gern, dass er deine Bilder mal sieht. Vor allem den Monet, das Wunder. Ginge das bald?«
»Bring ihn einfach mit. Irgendwann in dieser Woche um die Teezeit. Ich werde nicht da sein.«
»Sarah, du verstehst wirklich alles.«
Ein paar Wochen später teilte Caroline Sarah am Telefon mit, sie habe beschlossen, Jules zu heiraten.